Ja, ich steige einfach ein. Der Stefan hat schon gesagt, wir setzen fort jetzt im Matthäusevangelium, das wir vor längerer Zeit angefangen haben und dann bis zum Kapitel 10 gekommen sind. Und heute geht's mit dem Kapitel 11 weiter. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von dem Wirken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen und aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen und isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Es ist ein ziemlich langer Text, gell? Und er hat auch ein paar schwierige Stellen darin. Deswegen würde ich euch ermutigen, so ihr könnt, nehmt eure eigenen Bibeln und schaut hinein. Vielleicht merkt ihr auch den einen oder anderen Unterschied in der Übersetzung. Ja. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten, das heißt in den Städten Galiläas, zu lehren und zu verkündigen. Dieser Vers 11,1 verbindet das Kapitel 10 und 11. In beiden Kapiteln geht es meiner Ansicht nach um diese Thematik, das Himmelreich ist nahe gekommen. Kapitel 10, Vers 7, sagt Jesus seinen Jüngern, geht hinaus, predigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ganze Kapitel 10 ist dieses Hinausschicken seiner Jünger. Er rüstet sie aus mit dem Heiligen Geist und schickt sie hinaus. Kapitel 11, Vers 1 zeigt uns, dass Jesus selber weiterzieht, um in Galiläa, in den verschiedenen Städten und Dörfern, was auch immer, zu predigen und zu lehren. Vermutlich kurze Zeit einmal ohne seine Jünger, weil die waren gerade woanders unterwegs. Ja, Und in unserem Text geht es ja schwerpunktmäßig um Johannes den Täufer. Und die Botschaft Johannes des Täufers war ja genauso, das Himmelreich ist nahegekommen. Bereitet euch darauf vor, tut Buße. Die Verse 2 bis 6 erzählen uns, dass Johannes zwei seiner Jünger zu Jesus schickt mit der Frage, bist du's wirklich? Bist du der Messias? Oder nicht? Bist du der von Gott Gesandte, der Erretter? Verkörperst du Jesus, das Himmelreich? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Ja. Bevor wir das genauer anschauen, möchte ich mit den Versen 7 bis 11 weitermachen. Jesus fragt die Leute, was denkt ihr eigentlich, wer dieser Johannes war oder ist? Und dann, zu wem seid ihr da hinausgegangen in die Wüste? Wen wolltet ihr sehen? Und Jesus zählt drei mögliche Antworten auf. Dachtet ihr, Johannes ist so wie ein Schilfrohr, also jemand, der halt immer gerade die moderne Lehre vertritt, hin und her wackelt? Ja. Ohne viel eigene Meinung? Nein. Für so jemanden geht keiner hinaus in die Wüste, oder? Oder dachtet ihr, vielleicht Johannes sei ein vornehmer Herr in edlen Kleidern? Ich habe mir halt eine Krawatten umgehängt. Nur ein bisschen, man könnte noch mehr machen, nicht? Jemand, der wichtig tut, vielleicht sogar wichtig ist. Und es sich gut gehen lässt. Nein, sagt Jesus, diese Leute findet man nicht in der Wüste, oder? Die sind in den Königshäusern, dort schwanzeln sie herum. Oder bemühen sich auch. Oder hattet ihr den Eindruck, Johannes ist ein Prophet? Und seid deswegen zu ihm gegangen. Ja, sagt Jesus, er ist ein Prophet. Und sogar ein ganz spezieller Prophet. Sein Kommen ist vor Jahrhunderten vorhergesagt worden. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, dass die anderen Propheten nicht vorhergesagt sind. Ich vermute das zumindest. Johannes ist vorhergesagt. Von ihm ist geweissagt worden, Malachi 3,1, Jesus bezieht sich darauf im Vers 10, wo er sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll, spricht der Herr der Heerscharen. Jesus zitiert Malachi sinngemäß. Das bedeutet mehreres. Johannes hat eine einzigartige Aufgabe, eine einzigartige Position. Unter allen Menschen, die bisher geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben, sagt Jesus. Warum? Weil er eben dieser unmittelbare Vorläufer des Messias ist. Ich glaube nicht, dass dieses keinen größeren gegeben bedeutet, Johannes ist der Allerbeste oder Allergescheiteste oder was weiß ich, sondern es ist einfach seine Position als unmittelbarer Vorläufer Jesu. Hat eine einzigartige Stelle. Malachi erwähnt diesen Vorläufer zweimal, einmal in 3,1, das haben wir schon angeschaut, und einmal in 3,23, da sagt Malachi, Elia wird kommen als Vorläufer. Ja. Und in unserer Stelle steht in Vers 14, dass Jesus sagt, Johannes ist dieser Elia. Das Zweite, wenn Johannes dieser vorhergesagte Elia ist, dann ist Jesus dieser Herr, der kommt, wie in Malachi 3,23 vorhergesagt ist. Indem Jesus dem Johannes diese spezielle Rolle zuspricht, sagt er von sich selber, ich bin der Messias, der Sohn Gottes, der Retter. Und in Vers 15 heißt es dann, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus dieser Volksmenge. Eine klare Aufforderung. Seid ihr Zuhörer bereit, mich, Jesus, als den Messias anzuerkennen? Das war die Frage damals, das ist sie heute. Bin ich bereit, bist du bereit, Jesus Christus als Erlöser, Retter und Herrn anzuerkennen? In der Person Jesu kommt das Himmelreich zu uns. Die Frage von damals gilt genauso heute. Trete ich ein in dieses Himmelreich oder lehne ich Jesus ab? Und das Dritte, worauf ich hinweisen möchte, Jesus sagt, Johannes ist zwar der größte bis dahin geborene Mensch, aber Jesus sagt auch, selbst der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes. Darauf möchte ich ein bisschen später eingehen. Jetzt möchte ich einfach nur festhalten, Johannes der Täufer hat diese einzigartige Rolle in der Heilsgeschichte. Jesus stellt sich ganz zu ihm, er kritisiert überhaupt nicht, er sagt, das ist mein Vorläufer. Ja, er stellt sich komplett zu ihm. Jesus und Johannes, eine Einheit. So, und jetzt gehen wir zurück zu Versen 2 bis 6. Johannes wird unsicher. Johannes hat sein ganzes Leben der Verkündigung dieser Botschaft gewidmet. Das Himmelreich ist nahe. Ihr Leute, denkt um, bereitet euch vor. Die Verkündigung dieser Botschaft hat alles in seinem Leben bestimmt. Selbst Kleidung, Nahrung, alles hat er untergeordnet der Verkündigung dieser Botschaft. Als dann Jesus wirklich kommt, erkennt er ihn durch Gottes Wirken und sagt, das ist der Messias. Das Himmelreich ist nahe. Und er tauft ihn. Und das war sicher der Höhepunkt im Leben vom Johannes. Die Menschen strömen zu Johannes in die Wüste. Und viele tun Buße und lassen sich taufen als ein Zeichen ihrer inneren Umkehr. Aber es mehren sich auch Gegenstimmen. Und Johannes kritisiert den König wegen seines unmoralischen Lebenswandels. Und das bringt ihn ins Gefängnis. Dort sitzt er jetzt und hört von dem, was Jesus so tut an Wundern und Lehren vom Himmelreich. Aber er selber sitzt im Gefängnis. Er hat sich so eingesetzt für Gottes Reich und jetzt sitzt er da im Gefängnis. So schickt er zwei seiner Jünger mit der Frage, bist du der Messias oder doch nicht? Den größten Propheten des Alten Testamentes plagen Zweifel. Solltest du zu den Menschen gehören, die hin und wieder Zweifel haben, du bist in guter Gesellschaft. Vielleicht will Johannes mit dieser Frage auch Jesus erinnern, du, Jesus, ich sitze im Gefängnis, mir geht schlecht, hol mich raus. Weiß ich nicht. Was antwortet Jesus? Übrigens, im Lukas-Evangelium in Parallelstelle lesen wir, dass, wie die Jünger kommen, Jesus gerade mitten im Heilen und Wunderwirken ist. Ja? Und Jesus sagt dem Johannes, Blinde sehen, oder richtet dem Johannes aus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Reich Gottes gute Botschaft verkündet. Jesus bezieht sich da auf einige Vorhersagen aus dem Propheten Jesaja. Das ist mehrere Stellen, ich habe es euch unten angegeben, Jesaja 35, Jesaja 42, zwei Stellen, Jesaja 61, aber da habe ich euch nur hingeschrieben, diese eine Stelle aus Jesaja 35, wo genau das steht, gell? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden und so weiter. Das heißt, Jesus sagt, hey, Johannes, sagt dem Johannes, die Vorhersagen aus dem Johannes, aus dem Jesaja erfüllen sich. Bei mir, ich bin der Messias. Ich bin tatsächlich der Messias. Wir müssen, ja, ganz sicher haben die Jünger des Johannes das dem Johannes gesagt. Aber er sitzt noch immer im Gefängnis. Ich denke, er hat nur eine Herausforderung. Er muss verstehen, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass er übernatürliche Kräfte hat, Wunder zu tun. Johannes muss aber auch akzeptieren, mich holt er nicht aus dem Gefängnis heraus. Jesus könnte das tun, aber bei mir tut das nicht. Jeder, der einmal in einer Situation war, wo er sich Veränderung wünschte und sie kam nicht, weiß, das ist manchmal schwierig, oder? Zu akzeptieren. An Gottes Allmacht zu glauben und gleichzeitig zu akzeptieren, mir geht schlecht. Und das ändert sich auch nicht gerade. Wir können davon ausgehen, dass Johannes es akzeptierte. Aber einfach war es sicher nicht. Umso wichtiger scheint es mir zu betonen, das ist keine Strafe für den Johannes. Johannes hat nicht irgendwas falsch gemacht oder so. Jesus hat ihn auch nicht vergessen. Er redet mit diesen Jüngern des Johannes. Er nimmt sie ernst. Aber offensichtlich ist es Gottes Plan, Johannes im Gefängnis zu lassen. Johannes hat seine ihm von Gott zugedachte Aufgabe erfüllt. Und jetzt sage ich was Hartes. Oder vielleicht nicht Hartes. Er darf jetzt in den Himmel gehen. Zum Vater, in das ewige, sichtbare Himmelreich. Es ist keine Strafe Gottes oder so. Er hat einfach seine irdische Aufgabe erfüllt. Er darf zum Vater in den Himmel. Und wir wissen, er ist relativ bald dann geköpft worden, aus seiner Laune heraus. Manchmal stellt uns Gott in solche Situationen, wo wir vielleicht schwer damit zurechtkommen. Dann heißt es, trotzdem zu vertrauen. Und so, wie es hier steht im Vers 6, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Jesus kann unsere Situation verändern, jede, aber er tut es nicht immer. Als meine erste Frau schon schwerst krank, rief mich ein Freund an und sagte, er hat den Eindruck, er soll für meine Frau beten, dass sie gesund wird. Sonntagnachmittag ist meine Frau mit eigener Kraft, ich habe gesagt, du, ich trage dich hinauf. Nein, sie ist mit eigener Kraft die 8 Stufen vom Garten hinauf auf unseren Balkon gegangen. Sonntagabend haben wir einen Termin ausgemacht. Der Freund würde kommen am Mittwoch. Sonntagnacht ist meine Frau verfallen und Montagmittag war ihr irdisches Leben beendet. Zu dem Heilungsgebet ist es nicht mehr gekommen. Das Übersiedeln meiner Frau in den Himmel war schwer für mich, war schwer für uns als Familie. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Gebetstermin ausgemacht hatten. So ist es für mich unzweifelhaft klar, Gott wollte sie nicht heilen. Er wollte sie zu sich in den Himmel haben. Dort ist sie jetzt. Auch wenn es mir und unseren Kindern nicht geschmeckt hat. Gott kann eingreifen, aber er tut es nicht immer. Glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir, sagt Jesus. Bist du, bin ich, trotzdem bereit, diesem Jesus dein und mein Leben immer wieder anzuvertrauen. Die Botschaft vom Himmelreich, das nahe ist, anzunehmen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, gehen wir weiter zu den Versen 11 bis 15. Da sind ein paar Aussagen drinnen, wo ich gekiefelt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die auch ein bisschen gelesen, natürlich dann. Ich fange mal mit der ersten Aussage an. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes, den Jesus als den größten Propheten bis zu Jesus bezeichnet. Ich habe mich gefragt, was heißt das? Und auch mit Stefan haben wir kurz gestern noch geredet, was heißt das? Ja, ob ich es wirklich verstanden habe, weiß ich nicht, aber ich möchte euch einfach ein Stück mitnehmen, das, was mir scheint. Dieses Reich der Himmel hat etwas unterschiedliche Bedeutungen. Es ist einmal das ewig göttliche Reich. Es bedeutet weiters einfach Jesus, der als Sohn Gottes verkörpert er dieses himmlische Reich, das nahe gekommen ist, wie unser Text sagt. Aber dann kommt noch was dazu. Kolosser 1,13 steht, Gott hat uns in dieses Reich hineinversetzt. in das Reich, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also in dieses himmlische Reich. Wie tut er das? Ihr kennt vielleicht, viele von euch kennen diese Aussage aus dem Matthäus-Evangelium, wo Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Taufe des Johannes war ein Zeichen dafür, dass Menschen sich entschlossen haben, umzukehren. Das, was durch Jesus geschehen soll, ist mehr. Das ist auch dieser Entschluss, ja, ich kehre um, ich glaube an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für meine Schuld gestorben ist. Am Kreuz, stellvertretend. Ich will mich ihm unterstellen. Aber dann kommt noch etwas dazu. Der Heilige Geist kommt in mein Leben. Mein Körper wird zu einer Behausung des Heiligen Geistes. Das ist nicht verdient. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist offenbar mehr als beim größten Propheten. Natürlich haben die Propheten auch gelenkt durch den Heiligen, auch geredet, gelenkt durch den Heiligen Geist. Aber in uns wohnt er fix. Neues ist geworden, sagt Paulus in 2. Korinther 5,17. Dieses Neue kann wachsen. Nicht schlagartig, aber doch gibt es eine innere Veränderung. Solange wir hier auf der Erde sind, ist das immer eine Herausforderung. Einerseits sind da die irdischen Zweifel, die Anfechtungen, die Versuchungen, die Ängste. Andererseits ist die Möglichkeit des Wirkens des Heiligen Geistes in uns. Wir können wählen, was uns bestimmen soll. Bevor ihr da jetzt lang weiterzählt, ich erzähle euch ein kurzes Erlebnis, das ist wirklich gar nicht sehr lange her. Mich hat etwas belastet. Und wenn mich etwas belastet, dann spüre ich das im Bauch. Dann verknoten sich meine Gedärme und das tut weh. Und dann kommt da die Meldung, aha, mir geht schlecht und dann wird's noch schlechter. Und das ist so ein Kreis, dann wird noch mehr Bauchweh und so weiter. Mich hat etwas belastet. Ich bin tagelang mit Bauchweh herumgelaufen, schlecht geschlafen. Ja, wie geht's? Was mache ich jetzt? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Herr, es ist nicht so wichtig, wie die Sache ausgeht. Mach du, was du willst. Ich mache meinen Teil, aber ich unterstelle mich dir auch in dieser Sache. Ich bin sozusagen, jetzt ganz bildlich gesprochen, zurückgekehrt in den Herrschaftsbereich Jesu. Ich habe ihm das anvertraut. Ja. Zurückgekehrt in das himmlische Reich. Nebenbei, die Bauchweh gingen weg und ich konnte wieder gut schlafen. Durch den Heiligen Geist in mir beginnt Gott, mich von innen heraus zu verändern. Das ist eine neue Dimension. Das ist mehr, als es beim Johannes war. Eine Herzensveränderung durch Gottes Geist. Ich persönlich sehne mich danach, dass das mehr wird. Ja. So viel zum Kleinsten im Himmelreich, der doch groß ist. Ich denke, der Heilige Geist macht den Unterschied. Schauen wir weiter zum nächsten Vers. Der ist auch nicht so einfach. Ich habe es euch da aufgeschrieben. Da gibt es zwei unterschiedliche Übersetzungsarten. Gell? Der Schlachter übersetzt, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Die NGÜ übersetzt, Neue Genfer Übersetzung. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewaltbahn und Menschen versuchen es mit aller Gewalt an sich zu reißen. Der erste Teil des Satzes ist unterschiedlich übersetzt. Mit unterschiedlichen Sinnen kommt mir vor. Ich weiß nicht, ich kann nicht Griechisch, ich weiß es nicht. Ich kann einfach, in einem Kommentar habe ich gelesen, 6 verschiedene Deutungsmöglichkeiten von dem Satz. Also die Theologen diskutieren das auch. Ich bin kein Theologe. Sicher stimmt es. so wie es in der NGÜ übersetzt, dass mit dem Auftreten Jesus sich das Himmelreich gewaltig Bahn gebrochen hat. Mir scheint aber die Schlachterübersetzung da besser hineinzupassen. Das Reich der Himmel leidet Gewalt, übersetzt Schlachter. Dieses Himmelreich ist angefochten. Johannes sitzt im Gefängnis. Er wird bekämpft. Auch Jesus wurde massiv bekämpft. Menschen werden auch heute noch scharenweise umgebracht. Nur weil sie an Jesus glauben. Vor ein paar Jahren haben wir da an der Mur eine Tafel aufgestellt, die erinnern soll an die Menschen, die in Graz umgebracht wurden, weil sie an Jesus glaubten. Das Himmelreich leidet Gewalt. Es wird bekämpft von außen. Aber damals gab es auch die Zeloten, diese politische Partei, die versucht haben, das Himmelreich mit Heeresmacht zu etablieren. Die hatten die Hoffnung, Jesus wird die Römer rauswerfen mit Schwert und Speer. Sie wollten sozusagen das Himmelreich an sich reißen. Das war nicht nur damals so. Im Mittelalter sind ganze Völker zwangsgetauft worden. Scheinbar christliche Kirchen haben ihre Macht ausgenützt, um Menschen zu manipulieren. Und das geschieht teilweise noch heute. Und so weiter. Das Reich der Himmel ist angefochten. Es wird ihm immer wieder Gewalt angetan. Auch diese innere Veränderung durch den Heiligen Geist in uns ist immer wieder angefochten, oder? Wie oft vergessen wir das einfach, dass der Geist Gottes in uns wohnt? Einerseits ist dieses Reich der Himmel etwas Einzigartiges, Neues, andererseits ist es stark umkämpft. Schauen wir weiter. Vers 14 und 15 haben wir schon kurz erwähnt. Ich möchte da nicht sehr viel mehr dazu sagen, sondern noch kurz die Verse 16 bis 19 anschauen. Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich. Kinder, Jesus macht ein Gleichnis und sagt, das ist wie die Kinder, die am Marktplatz sitzen und sagen, ja, wir haben euch fröhliche Lieder gespielt, aber ihr wart nicht fröhlich. Und dann haben wir euch Trauermärsche gespielt und ihr wart nicht traurig. Ja, vermutlich meint Jesus mit den sitzenden Kindern, die die anderen lenken wollten, das Volk und Jesus und Johannes sind diese Freunde, die nicht genau getanzt haben nach dem, was die Kinder wollten. Zumindest liegt diese Erklärung nahe, wenn man das Vers 18 dazu nimmt, und der ja sicher dazu gehört. Johannes lebte sehr asketisch, sagt Jesus da. Das hat den Leuten nicht gepasst. Und so sagen sie, er hat einen Dämon. Jesus aß und trank wie ein normaler Mensch, ganz normal. Er war sogar manchmal auf einer Hochzeit. Wow. Johannes wäre wahrscheinlich nicht auf eine Hochzeit gegangen. Aber das hat auch den religiösen Vorstellungen der Leute nicht gepasst. Und so haben sie sich aufgeregt, dass er ein Säufer und Fresser und ein Freund der Zöllner und Sünder sei. Wie auch immer, beide waren es falsch. In den Augen der Leute. Was sagt Jesus dazu? Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. In der Parallelstelle in Lukas 7,35 steht, das zeigt sich an allen denen, die sie angenommen haben. Nach Kolosser 2,3 liegen in Christus verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Weisheit Gottes, das ist Jesus selber. Es ist nicht so, dass Johannes einen Dämon hat und Jesus ein Sünder ist. Die Weisheit Gottes, Jesus hat recht. Wie zeigt sich das, steht da? An dem, was die beiden bewirken. Schon spannend, oder? Johannes bewirkte bei sehr vielen Menschen Umkehr. Jesus bewirkte und bewirkt noch heute bei allen, die ihm vertrauen, ewiges Leben mit Gott. Und hoffentlich im Alltag eine sichtbare Veränderung. Durch den Heiligen Geist, den Gott in jene Menschen hineingibt, die Jesus als Erlöser, Herrn akzeptieren. Eine Veränderung im Leben, die so ist, dass sie auf Jesus, Gottes Sohn, Gott hinweist. Könnten wir jetzt ewig weiterreden, gell? Ich möchte aber zusammenfassen. aha, jetzt bin ich ein bisschen hinten, da bin ich. Johannes, der größte Prophet des Alten Testaments, versteht durch das, was Jesus tut, dass Jesus der Messias ist. Johannes muss gleichzeitig lernen, dass Jesus unglaubliche Wunder tut, aber ihn, den Johannes, nicht aus dem Gefängnis holt. Johannes ist als direkter Vorläufer Jesu der größte Prophet. Den an Jesus Glaubenden wird der Heilige Geist gegeben. Christus wohnt durch den Heiligen Geist in den Glaubenden. So werden wir Teil des Himmelreiches. Und das ist mir wirklich wichtig, ich habe es wahrscheinlich schon einmal gesagt, es gibt keinen größeren Adel, als Kind Gottes zu sein. Ich habe mein Leben lang unter Minderwertigkeit gelitten. Wisst ihr, was es heißt, zu kapieren? Gottes Geist wohnt in mir. Es gibt nichts Größeres. Dieses Himmelreich wird bekämpft. Von außen, Leute verspotten uns. Von innen, wir vergessen einfach die Tatsache, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und krautern wieder in der alten Weise durch die Gegend. Ein letzter Gedanke. Jesus und Johannes lebten äußerlich ein sehr unterschiedliches Leben. Aber sie waren beide geprägt von dem Ziel, aufzurufen zu einer neuen Beziehung zu Gott. Jesus ermöglicht diese befreite Beziehung mit Gott durch sein Sterben. Bist du bereit, bin ich bereit, zu leben in dieser Beziehung zu Gott, bewusst zu leben im Reich Jesu, schon hier auf Erden. Egal, was es bedeutet an äußeren Umständen. Jesus sagte in der Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür. Und es geht dann weiter, ich habe es jetzt abgekürzt mit dem, machst du mir auf? Wahrscheinlich haben die allermeisten oder vielleicht alle hier die Tür aufgemacht zu Jesus. Aber dann gibt es immer wieder solche Bereiche, wie ich erzählt habe, von mir, wo wir neu und bewusst aufmachen müssen. Deswegen habe ich da so klein hingeschrieben. Machst du mir alle Lebensbereiche auf? Immer wieder? Das Leben mit Jesus ist herausfordernd, aber wunderschön. Wir sind nie allein. Als Jesus einmal die Jünger fragte, ob sie ihn verlassen wollen, sagen sie, wohin soll man gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Amen. Wir nehmen uns eine Zeit des Gebetes, der Stefan wird sie dann abschließen. Wer beten mag, laut oder leise, bitte.